Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Gestern war in Bechingen ja ziemlich richtiger Karsamstag, bedeckt, diesig, dunkel, düster, wie immer. Und dann habe ich mich heute Morgen schon gefreut, als ich rausgeguckt habe und die Sonne hat gescheint und mich begrüßt und habe ich mich gleich gefreut. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier heute Morgen bei euch sein darf. Der Predigttext für heute, den ich rausgesucht habe, steht ein paar Verse nach dem Schriftlesungstext. In Lukas Kapitel 24, ab Vers 36 bis Vers 49. Lukas Kapitel 24, Verse 36 bis 49. Ich lese nach Luther, Übersetzung 84. Als die Jünger aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht doch meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fühlet mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch noch Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honig. Und er nahm's und aß vor ihnen, und er sprach zu ihnen, das ist's, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, also ist's geschrieben, dass der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Hebt an zu Jerusalem und seid des allen Zeugen. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt, aber ich bin ein großer Fan von Gruselkrimis im Stil des 19. Jahrhunderts. Ich liebe das, wenn es da düstere Schlösser gibt mit vielen Treppen und Windungen und geheimen Gängen und versteckten Winkeln und dann wird da nach Lösungen für die Rätsel gesucht und da wabern Nebelschwaden und Kettenrasseln und die Käuzchen rufen und dann treten geheimnisvolle Erscheinungen auf. Da passiert Fantastisches und die Personen zweifeln schon fast an ihrem Verstand. Und zu Mitternacht schlägt die Glocke und dann heulen die Geister los. Ich bin ein großer Fan von Schwarz-Weiß-Filmen, die bringen diese Atmosphäre auch noch viel besser rüber. Da habe ich mir gedacht, ja, wie war denn die Atmosphäre damals bei den Jüngern? Sind da auch Nebelschwaden durch die Straßen gezogen? Haben da Eulen im Mondschein gerufen? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, die Jünger müssen sich gefühlt haben wie in einer Geisterbahn. Die Jünger hatten sich ja im Haus versteckt. Sie mussten ja schließlich damit rechnen, dass sie verfolgt werden. Immerhin waren sie ja Anhänger eines Predigers gewesen, der als Aufrührer ans Kreuz geschlagen wurde. Nun hatte es bereits am Morgen Gerüchte gegeben, dass das Grab von Jesus leer war. Und in der Folge hatte es hitzige Diskussionen gegeben, was das nun bedeuten könnte. Und dann kommen auch noch zwei Jünger wieder zurück, die da nach Emmaus geflüchtet waren. Aber unterwegs waren sie einem Mann begegnet und der hat ihnen eine Bibelstunde gehalten. Jetzt kommen die zurück und behaupten, dieser Mann sei Jesus gewesen. Ich denke, die meisten Jünger werden sich gefragt haben, ob die eben zu lange in der Sonne unterwegs waren. Jedenfalls, die Jünger sind hoch erregt, diskutieren und mitten rein fallen dann die Türen ins Haus. Nein, die Türen bleiben fest geschlossen. Aber plötzlich steht eine Gestalt im Raum. Die Jünger sind entsetzt. Das muss doch jetzt ein Geist sein. Denn wer kann durch geschlossene Wände gehen? Nur Geister. Geister sind körperlos, wie gefärbte Luft. Ich denke da an den Film Asterix erobert Rom, wo der Obelix gegen die Geisterlegion kämpft und dann prügelt er auf sie ein, aber die zerstäuben wie Nebel und lassen sich von ihm nicht fassen. Der ist dann ganz erschöpft am Ende. Und so grinsen diese Geister und sicher wird dieser Geist jetzt den Jüngern Schaden verursachen. Aber dieser Geist handelt ganz anders. Und so hätte es den Jüngern doch eigentlich schon an seinem Gruß auffallen müssen, was da ist. Ein Geist sagt doch nicht, Friede sei mit euch. Natürlich, das war für die Jünger wahrscheinlich was ganz Normales. Das ist der Standardgruß im Orient. Es ist der Wunsch des jüdischen Shalom. Der Wunsch an das Gegenüber, dass es ihm gut gehen soll. Gesundheit, Wohlstand, Ruhe, umfassendes Heil, all das ist darin eingeschlossen, in dieses Friede sei mit euch. Ein Geist, der bringt doch Verwirrung, der bringt böse Folgen für die Menschen mit. Der Geist bringt doch keinen Frieden mit. Aber nun ist ja dieser Friedenswunsch Programm bei Jesus. Besser gesagt, er bringt ja nicht nur den Wunsch, er bringt den Frieden als solchen. Jesus bringt den Jüngern ja diese Ruhe. Er will ihnen Ruhe schenken in der Aufregung. Aber noch klappt das nicht. Die Jünger wirken wie aufgescheuchte Hühner. Sie sind offenbar völlig durcheinander. Leider beschreibt die Bibel jetzt nicht genauer, wie Jesus ausgesehen hat. Das ist ja auch nicht wichtig. Natürlich, er muss irgendwie anders gewesen sein. Ansonsten hätten die Jünger ihn ja gleich zuordnen können. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, sah Jesus vielleicht noch zu sehr aus wie am Karfreitag? Die Jünger halten ihn für einen Geist. Eine kollektive Einbildung vielleicht, entstanden aus der Erschöpfung, weil die Jünger vielleicht schon zu lange nichts mehr gegessen haben und weil sie immer nur diskutiert haben oder sich gefürchtet haben. Jesus jedenfalls wirkt auf mich in dem Moment erstmal frustriert. Wie können die Jünger auf solche Gedanken kommen? Es gibt doch gar keinen Grund für Furcht. Jesus selber kommt ins Haus. Aber witzig finde ich, Jesus schimpft hier nicht. Jesus nimmt die Ängste der Jünger ernst. Er nimmt diese Ängste auf. Und gerade dadurch zeigt er, wie absurd diese Angst ist. Jesus zeigt den Jüngern seine Hände und seine Füße. Ich glaube, das ist jetzt hier auch schon komisch, wenn ich das hier versuche, wie auch immer das Jesus dann da gemacht haben muss. Er zeigt den Jüngern, ein Geist hat keinen Körper und Jesus hat einen anfassbaren Körper in diesem Moment. Und so weist er nach, er kann doch gar kein Geist sein, er kann nicht nur eine Einbildung gewesen sein. Jesus hat einen realen Körper, er ist eben nicht nur ein Geistwesen. Zu Weihnachten ist er ja ins Fleisch gekommen als Mensch. Inkarnation nennt man das theologisch. Und so kommt er jetzt zu Ostern durch seine Auferstehung wieder in eine bestimmte Art Fleisch. Für mich interessant ist, dass ja in der griechischen Philosophie das genau anders gesehen wird. Bei den Griechen ist genauso ein anfassbarer Körper das größte Argument gegen eine Auferstehung. Das kann nicht sein. Der Körper ist für die Griechen ein Gefängnis gewesen, das die Seele gefangen hält. Die Seele, das ist der göttliche Lichtfunken. Die Seele, das ist das, was die Menschen mit Gott gemeinsam haben. Und selbstverständlich kann dann auch nur die Seele weiter bestehen. Nur die Seele kann unsterblich sein. Und so muss logischerweise die Seele den Körper hinter sich lassen. Nur dann kann sie überhaupt frei sein, um sich mit Gott zu vereinigen. Und in diesem Moment, an diesem Ostersonntag damals, da torpediert Jesus einfach alle Erkenntnisse der damaligen Philosophen und Theologen. Für mich finde ich das tatsächlich tröstlich, denn Jesus zeigt dadurch, das irdische Leben ist für Jesus wichtig. Die Auferstehung, das ist nichts, was mein menschliches Leben einfach wegradiert, so als hätte es mich nie gegeben. Mein Leben wird nicht einfach weggewischt. Meine Erfahrungen, meine Gefühle, das, was ich entdeckt habe, das bleibt auch bestehen, das überdauert. meine schönen Erfahrungen, das, was ich geleistet habe, das wird von Gott auch wertgeschätzt. Und auf der anderen Seite, das Schlimme, was ich erfahren habe, wo andere mich vielleicht fertig gemacht haben, wo sie mich geschlagen haben oder verspottet haben, wenn ich meine Wut habe über verpasste Gelegenheiten, wenn ich meine Trauer habe oder meine Einsamkeit, mein Versagen, auch das wird dann nicht einfach weggewischt, als hätte es das nie gegeben. Ich habe ja auch Narben an der Seele und ich denke, dass auch wie Jesus die Wundmale am Kreuz ja dem Thomas dann später hinhält, wird das so bleiben. Aber genau diese schlimmen Erfahrungen, die haben dann keine Macht mehr über mich. Die definieren nicht mehr darüber, was ich bin. Jesus Christus, er führt mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe, eben zu einer göttlichen Vollkommenheit. Durch Jesus Christus wird dieses Leben, das ich gelebt habe, zu einem perfekten Bild weitergeführt. Das, was ich jetzt eben noch nicht bin, das kommt zur Vollkommenheit. Oder anders ausgedrückt, das, was ich jetzt bin, das ist eben noch nicht alles das, was Gott schon für mich vorgesehen hat. Was andere jetzt von mir sehen, das ist noch nicht alles, was Gott in mir sieht. Alles das, was ich an Erfahrungen in meinem Leben mache, das wird durch Jesus Christus verwandelt in etwas, das eben vom göttlichen Frieden durchzogen ist. Bei Gott werde ich mit meinem ganz persönlichen Anliegen gesehen, wahrgenommen und eben auch ernst genommen. Und so fühle ich dann jetzt schon diese Freude, die eben vorweg im Hinblick auf das Himmelreich. Die Jünger jedenfalls sind fassungslos. Es wird ja beschrieben, dass sie so von Freude erfüllt sind, dass sie es gar nicht glauben können. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann nicht real sein. Und Jesus, wie geht er damit um? Er erdet die Jünger. Er handelt so alltäglich wie nur irgend möglich in dieser ja wirklich völlig unalltäglichen Situation. Ich habe da auch an meinen Neffen gedacht, der nach einem Ausflug wieder zurückkommt und meine Schwester fragt, was gibt's zu essen? Genauso handelt Jesus. Er kümmert sich um die Grundbedürfnisse. Und dadurch erdet er die fassungslosen Jünger. Sie kommen dadurch auf andere Gedanken. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was jetzt bei Jesus das Lieblingsessen war. Die Jünger bringen eben das, was da ist, gegrillten Fisch mit Honig. Ich persönlich bin kein großer Fischfreund, bei mir hätte es keinen Fisch gegeben. Ich hätte wahrscheinlich Leberkäse angeboten. Es geht dann um den Effekt. Gemeinsames Essen. Denn gemeinsames Essen entspannt. Das gemeinsame Essen, das nimmt die Aufregung. Da können die Leute am Tisch ihre Gedanken austauschen. Sie können die persönliche Situation bereden. Sie können natürlich auch über die Welt sich unterhalten. Je nachdem, wie sie lustig sind. Dazu ist gemeinsames Essen da und dazu war sicher auch das Osterfrühstück vorhin da. Ich hoffe, ihr habt ausgiebig Gebrauch gemacht und werdet das auch noch weiter tun. Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch beim Osterfrühstück war Jesus da und hat seinen Frieden beigesteuert. Natürlich, bis gestern war Fastenzeit. Und Fastenzeiten sind wichtig. Da kann ich den Kopf frei bekommen für das, was wichtig ist. Frei bekommen von dem, was mich bindet. Fastenzeiten können mich frei machen von Bindungen, die mir nicht gut tun. Dann kann ich das weglassen, was unwichtig ist, und mich vorbereiten auf das, was mein Leben erfüllt. Und es ist sicher gut, Fastenzeiten zu leben, in denen ich auf etwas verzichte, was ich vielleicht für unverzichtbar halte, aber was in Wahrheit gar nicht so unverzichtbar ist. Fastenzeiten haben ihren Sinn. Nur muss ich natürlich selber dann auch wieder aufpassen, dass sie nicht zum Selbstzweck werden. Wenn ich öffentlich faste und dann so elend aussehe, dass alle merken, oh, der fastet. Wenn ich herumheule, wie schlecht es mir geht, weil ich jetzt faste. Wenn ich keine Kraft mehr habe, weil ich faste, dann könnte es sein, dass vielleicht etwas schief läuft bei meinem Fasten. Denn Gott ist ein Gott der Freude. Und natürlich sollen auch Fastenzeiten mich in der Freude an Gott näher bringen. Wenn Jesus in mein Leben tritt, dann ist das ein Grund zum Feiern. Und Jesus Christus sorgt sich da um unser Wohlergehen. Jesus möchte Freude in mein Leben bringen. Und natürlich lässt er mich dann auch Freude am Essen empfinden. Immerhin schenkt er mir das, dass ich das habe. Gegner haben den Jesus ja sogar als Fresser und Weinsäufer beschimpft, weil er offensichtlich nicht so gefastet hat, wie sie das gewollt haben. Jesus war das egal. Jesus hat die Gemeinschaft mit Menschen gesucht. Und natürlich hat er diese Gemeinschaft auch gestärkt im gemeinsamen Essen. Die Gemeinschaft mit Gott wird eben abgebildet, wenn wir unter dem Segen Gottes gemeinsam essen, wenn wir gemeinsam gegenseitig Anteil nehmen an unseren Glaubensgeschwistern. Aber natürlich, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Und Jesus zeigt das ganz deutlich, denn er hält auch in unserem Text eine Bibelstunde. Erst durch das Wort Gottes wird das gemeinsame Essen vollkommen. Erst dadurch wird es zum Zeichen für Gottes Reich in dieser Welt. Nur feiern und schlemmen und essen ohne Gottes Wort, das bleibt eben Genuss. Das bezieht sich dann nicht auf mein Herz. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn ich nur eine Predigt höre, während mir der Magen knurrt, dann weiß ich auch nicht, wie gut ich da aufpassen könnte. Zumindest erfüllt mich das nicht mit Freude. Jesus ist hier ein guter Prediger. Er hat beides im Blick. Er schwebt eben nicht nur auf geistigen Sphären davon. Er ist ganz konkret in dieser Lage besorgt darum, dass es den Jüngern auch gut geht. Die körperlichen Bedürfnisse, sie werden von Jesus auch hier ernst genommen, aber halt nicht nur. Der Geist der Jünger wird auch gefüttert. Nur sage ich, Gott ist eben Geist und Körper. Beziehung zu Gott, das bedeutet natürlich leibliche Erfahrung, aber halt vor allem auch geistliche Freiheit. Man sollte Körper und Geist nicht gegeneinander ausspielen. Sie müssen sich ergänzen, denn dann ergibt sich das vollkommene Ganze. Wenn ich mich rein nur um meinen Geist kümmere, dann bin ich irgendwann weltabgewandt. Dann trenne ich mich selber vom realen Leben. Aber wenn ich natürlich mich nur noch um meinen Leib kümmere, dann gehe ich halt in dieser Welt auf. Dann kann ich auch keine kritische Kraft mehr einbringen. Gott hat sich bewusst entschieden, nicht nur Geist zu sein. Er hat sich für den Leib entschieden, eben für die Inkarnation, dass er ins Fleisch kommt. Aber natürlich, er geht eben nicht nur in diesem Leib auf. Gott geht nicht rein in dieser Welt auf. Gott ist eben nicht die Natur. Gott ist der Schöpfer der Natur. Die Natur ist eben doch nur ein Abglanz von Gottes Liebe. Und natürlich auch ein Abglanz seiner Macht. Wenn ich draußen sehe, wie alles sprießt und sprost, Gott schenkt Leben. Gott braucht diesen Abglanz in der Natur nicht, um selber Gott zu sein. Aber ich sage, ich als Mensch, ich brauche einen solchen Abglanz, damit ich mit Gott in Verbindung bleibe. Ich kann eben nur mit Gott in Gemeinschaft treten, wenn ich da auch was Spürbares habe. Ich brauche eben doch einen Leib Gottes in dieser Welt. Natürlich, der Leib Gottes verändert sich je nach Situation. Damals beim ersten Ostern, da war es die Person Jesus Christus in Fassbarkeit für die Jünger. Denn Jesus war ja das fleischgewordene Wort Gottes. Damals lief Jesus Christus in Person durch diese Welt. Jetzt läuft Gottes Wort eben in seiner frohen Botschaft um die Welt. Ich denke bei unserem Predigttext ja auch daran, die Jünger waren ja 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Wer hätte enger mit Jesus zusammen sein können? Sie kannten Jesus am allerbesten. Sie haben ja täglich mit ihm gesprochen. Aber trotzdem haben sie nichts verstanden. Und geduldig erklärt Jesus ihnen noch einmal die biblischen Verheißungen. Die Jünger, die kannten die Bibel ja auch in- und auswendig. Die haben die auswendig gelernt. Aber sie hatten nicht den Blick dafür, was jetzt in der Tiefe drinsteht. Sie waren nicht in der Lage, die Bibelstellen mit dem zusammenzubringen, was sie in Jesus erleben. aus den Stellen der Bibel selber konnten sie das eben nicht rauslesen, was Gott mit ihnen vorhat. Und so muss Jesus ihnen wieder erklären, was jetzt Gottes Plan ist. Dass eben die Rettung der Welt über Karfreitag gehen musste. Erst der Kreuzestod Jesus kann ja die Auferstehungsfreude am Ostermorgen begründen. Erst das macht's möglich. Oder anders ausgedrückt, die Jünger hatten uns heute nichts voraus. Selbst wenn ich mir denke, ja, wenn ich damals mit Jesus unterwegs gewesen wäre, dann wäre der Glaube ja viel einfacher. Dann hätte ich ihn ja greifbar vor mir gehabt, dann hätte ich mit ihm reden können. Das war bei den Jüngern ja auch so. Die haben es auch nicht geschafft. Die haben es auch nicht verstanden, obwohl sie direkt dort waren. Auch die Jünger brauchten eben eine lebendige Begegnung mit Jesus. Wenn ich nur den Buchstaben der Bibel betrachte und nur im Kopf verstandesmäßig damit umgehe, dann bleibt die Bibel eben unverständlich. Und ich brauche dann eben doch diese neue Sichtweise darauf, wie die Jünger auch. Jesus Christus hat ihnen in seiner Predigt eine neue Sichtweise gebracht. Und so kam der Buchstabe der Bibel ins Herz der Jünger. Und so bleibt es eben immer der ganz persönliche Glaubensweg. Es bleibt eine ganz persönliche Entscheidung im Glauben, ob ich mit Jesus gehen will. Denn Jesus führt mich dann dazu, dass ich erkenne, was Gott mit mir vorhat. Dieses Wagnis kann mir niemand abnehmen. Aber natürlich, wir können uns gegenseitig darin unterstützen. Denn wenn wir uns hier ja als Gemeinde versammeln, dann bilden wir ja den Leib Christi, wie es Paulus ausdrückt. Das ist ganz konkret auch so gemeint. So wie Jesus in seiner Auferstehung in einen realen Körper wiederkehrt, so war dieser reale Körper offensichtlich notwendig. Und dieser reale Körper ist eben nach Jesu Himmelfahrt in dieser Welt nicht mehr vorhanden. Aber Jesus muss ja immer noch real in dieser Welt wirken. Und das sind eben wir als christliche Gemeinde, die hier ins Spiel kommt. Wir sind der inkarnierte Leib Jesu Christi in dieser Welt. Wir bewegen uns in dieser Welt sozusagen als Augen Jesu, als Hände Jesu, als Füße Jesu. Wir sind eben beauftragt, dass wir das Evangelium in jeden Winkel dieser Welt bringen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass wir ins Ausland gehen als Missionare, um das dahin zu bringen, wo es bisher noch nicht erklungen ist. Aber das kann auch ganz im Kleinen anfangen. Wenn ich mit meinem Nachbarn versöhnt umgehe, wenn ich anfange, einen Streit unter Kollegen zu schlichten, oder auch nur, wenn ich einem Schulkameraden dabei helfe, dass der Probleme hat in der Schule, dass er jetzt versteht, was der Lernstoff bedeutet. Jesus hat uns ja versprochen, dass er in jeder Situation bei uns ist. Er wird uns die Kraft schenken, die wir in dieser Lage brauchen. Genau die richtige Kraft, die wir brauchen, um richtig zu handeln. Und so wünsche ich uns allen, dass wir eben die Freude über Jesu Rettungstat verspüren und dass wir sie als Leib Christi auch in der Welt weitergeben können, dass sie weiterwirken kann und neues Leben schenken kann. Amen.